Das irritiert uns jetzt aber.
Ja, genau. Ich wollte mal ein bisschen fortsetzen mit den Irritationen. Jetzt könnt ihr ja mal überlegen, warum ich da die Wanderschuhe hinstelle. Wir sind in der Predigtreihe und die begann gemeinsam für Gemeinde. Ein Schuh steht nicht allein, da sind zwei, um richtige Wege gehen zu können. Wir sind auch zusammengestellt und wir brauchen das, gemeinsam in der Gemeinde mit Jesus unterwegs zu sein. Der zweite Punkt war brauchbar für Gemeinde. Da haben wir über Charaktere gesprochen, die Gott eigentlich auch in unserer Gemeinde prägen möchte und die etwas von Jesus wiedergeben, brauchbar. Solche Schuhe sind ja brauchbar, weil sie auch in schwerem Gelände nicht einfach so schnell umknicken. Ich habe mir mal einen Fuß gebrochen, einen Knöchel gebrochen, weil ich einfach ein bisschen nur umgeknickt war und ich hatte ganz normale Halbschuhe an. Damit wäre das nicht passiert. Damit ist eine Stütze, ein Halt, eine Stärke gegeben. Brauchbar für Gemeinde. Gott schafft Charaktere. Heute geht es natürlich Irritationen für Gemeinde. Und auch da habe ich was sich mit den Schuhen verbindet. Also die sind für schweres Gelände oder wenn man Wanderungen macht. Man kann viel besser und ermüdungsfreier in solchen Schuhen unterwegs sein. Und irgendwie ist das Volk, also Gottes, also die Gemeinde von Jesus, wird in der Bibel oft auch als ein wanderndes Gottesvolk verstanden. Ganz so wie im Alten Testament, Israel, Auszug aus Ägypten in das verheißene Land. Also wir haben auch ein Ziel, wir gehen darauf zu. Wir sind unterwegs, wir sind auf einer Wanderschaft. Pilger, hat man damals auch gesagt, oder heute. Wir gehen durch eine Welt, die ist manchmal schwierig, holperig, unwegsam. Wir bewegen uns in schwierigem Gelände und manchmal kommt, ich weiß nicht, habt ihr das schon gehabt bei einer Wanderung? Ihr geht so schöne so Kieswege und je nachdem, was ihr so anhabt, so kurze Hose und dann hier da drin nur noch die blanken Beine oder mit Strümpfe und dann kommt da so ein Steinchen da rein. Und irgendwann merkt man, das ist aber eine Irritation. Das piekst irgendwo. Und dann geht man und denkt man, ach, blöd, Schuhe ausziehen, komm, ich gehe noch. Und dann merkst du, oh, das geht ja immer weiter. Und da sagst du, jetzt muss was passieren. Und jeder, der schlau ist, der weiß, wenn ich mit diesem Steinchen im Schuh weitergehe und weitergehe und weitergehe, wird das dazu führen, dass ich mindestens eine Blase krieg, wenn nicht sogar eine offene Wunde krieg und dass ich dann gar nicht mehr gescheit laufen kann. Irritation für Gemeinde, ich bin in einer Welt unterwegs, Gemeinde ist in diese Welt gestellt und von dieser Welt, das ist ja mehr sprachlich, mehr gemeint als, wie soll ich sagen, keine Ahnung, da geht es um Denkweisen, da geht es um innere Dinge, die einen ausfüllen, Bewertungen. Da geht es um, sogar bei Paulus, um Kräfte, Mächte, die auf mein Leben Einfluss nehmen. Und von dieser Welt kann was in diesen Schuh reinschwappen. Ich finde, diese Schuhe sind sehr deutlich für Gemeinde, weil Paulus hat mal in Epheserbrief, Kapitel 6, über die Waffenrüstung des Glaubens gesprochen. Er nimmt da so einen römischen Legionär. Ich will im nächsten Quartal auch darüber predigen. Und da sagt er, die Schuhe, das ist das, womit Christen unterwegs sind in diese Welt. Das Evangelium, die Botschaft, die rettende Botschaft von Jesus in die Welt zu tragen. Menschen müssen das hören. Das sind die Schuhe. Natürlich waren damals die Schuhe etwas anders, aber das ist erstmal das Symbol. Das Evangelium ist eine Lehre von Jesus. Und die Lehre von Jesus ist nicht das Neue Testament allein oder die vier Evangelien, sondern die erste Gemeinde hat nur das jüdische Testament gehabt. Und die haben da drin Lehre von Jesus gehabt. Die haben gelesen und haben gesagt,
wow, das passt genau auf Jesus. Das trifft genau zu, da ist er schon von ihm geredet, da ist schon der Hinweis, da ist der Hinweis, dass wir Sünder sind, da ist der Hinweis, dass wir vor Gott einen gerechten Richter finden, da ist der Hinweis, dass es Vergebung braucht, da ist der Hinweis, dass einer kommt, der als Opfer für alle stirbt. Das ganze jüdische Testament ist voll von Evangelium. Also hüten wir uns davor. Evangelium, nur zu verstehen, das sind die vier Evangelien oder nur das Neue Testament, den Rest brauche ich nicht. Dann sind wir nämlich schon bei so einer Ecke, wo die Lehre irgendwo entleert wird. Und darum geht es heute. Irritation für Gemeinde ist, dass aus einer Lehre, die retten soll, aus einer Lehre, die mir helfen soll, Jesus zu erkennen und mit Jesus unterwegs zu sein, dass da was rausgenommen wird, und ich plötzlich Inhalte reinkommen, also da, wo was wegkommt, kommt was anderes rein, immer. Wo du was wegnimmst, kommt was anderes rein. Und das mein Leben falsch prägt und bewegt. Irritationen für Gemeinde, ich möchte mal den Text lesen. Und ich weiß, dieser Text selber, wenn man den so unvermittelt liest, kommt der einen selber fast wie eine Irritation vor, weil der ist nicht so einfach. Hier geht es nicht um ein nettes Wort an uns, sondern hier geht es um auch ein Wort, was mich herausfordert. Und ich möchte mal aus Titus 1 die Verse 10 bis 16 lesen. Ich tue das nach der Basisbibel. Da schreibt Paulus an den Titus, der in Kreta geblieben ist und dort verschiedenste Gemeinden an verschiedenen Stellen der Insel umsorgen soll, dort Älteste und Vorsteher einsetzen soll und helfen soll, dass diese Gemeinden mit dem Evangelium von Jesus in diese Welt gehen können. Und dass da nicht was reinkommt, was sie letztendlich behindert, diesen Weg zu gehen. Er schreibt, es gibt unter uns ja viele, die ungehorsam sind, Schwätzer und Schwindler, besonders die von jüdischer Herkunft. Man muss ihnen das Maul stopfen. Mit ihren verbotenen Lehren bringen sie ganze Hausgemeinschaften vom Glauben ab und das, um sich auf schändliche Weise zu bereichern. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat über sie gesagt, Kreter sind immer Lügner, wilde Tiere und faule Bäuche. Das ist die volle Wahrheit. Aus diesem Grund musst du diese Leute mit aller Strenge zurechtweisen, denn sie sollen ja zum unverfälschten Glauben zurückfinden. Sie sollen sich nicht um erfundene jüdische Geschichten kümmern und auch nicht um Vorschriften von Leuten, die sich von der Wahrheit abgewendet haben. Wer rein ist, für den ist alles rein. Für jene dagegen, die durch Schuld befleckt sind, und für die Ungläubigen ist nichts rein. Sogar ihr Verstand und ihr Gewissen sind beschmutzt. Solche Leute geben vor, Gott zu kennen, aber durch ihr Handeln verraten sie ihn. Sie sind abscheulich, ungehorsam, unfähig, irgendetwas Gutes zu tun. Na Prost, das ist ein ganz schönes Wort, hä? Bumm, da kriegst du richtig einen so, bumm. Also nicht sehr freundlich, muss ich sagen, nicht sehr positiv irgendwie. Also, und dann schreibt er das, der Paulus, auch noch an die Leute in Kreta. Also man kann sich vorstellen, wenn die das wirklich so gelesen haben, manche gehen davon aus, so Bestätigungsschreiben, Titus liest das da auch in den Gemeinden. Ich weiß es nicht, wie die Leute da reagiert haben. Vielleicht schon ein bisschen irritiert. Er redet ja direkt von ihnen, was sie für Typen sind. Irritationen in der Gemeinde sind mit falschen Lehren verknüpft. Deswegen hier meine Stiefel. Das geht's um Glaube. Wer glauben will, braucht eine Unterweisung zu glauben. Wer an Jesus glauben will, braucht eine klare Aussage, wer ist Jesus, was sagt Jesus, was will Jesus, was hat Gott mit der Welt vor, was hat Gott mit meinem Leben vor,
Was ist das Ziel, worauf alles hinausläuft? Der braucht eine klare Unterweisung, Lehre.
Also ich denke, wir sind da oft sehr, sehr, manche Leute sagen, Hauptsache jemand kommt zum Glauben an Jesus, ich finde Jesus irgendwie gut oder ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass Jesus mich mag und mich lieb hat und dann ist gut.
Da ist was nicht ganz in Ordnung, würde ich sagen. Da bleiben Menschen an einer bestimmten Stelle stehen.
Und ich würde mal sagen, hier geht es ja jetzt nicht darum, erstmal falsch zu lehren. Das ist nicht so ganz einfach. Da kriege ich manchmal auch Bauchschmerzen, weil ich sage, Mensch, wie rede ich richtig von Jesus? Wie rede ich richtig von der Bibel? Wie lehre ich das richtig? Ich merke, ich brauche da auch Hilfe.
Wir haben eben diesen Text gehört. Leute, ihr könnt diesen Text einfach lesen als ein historisches Dokument. Das ist eine antike Schrift, die ist im ersten Jahrhundert nach Christus geschrieben worden. Gibt es Belege für. Und das, was da drinnen geschrieben steht, das ist die Situation im ersten Jahrhundert nach Christus, damals auf Kreta meinetwegen, bei den Leuten. Und wir wissen so vieles überhaupt nicht mehr. Es fällt uns ja schon schwer mit diesem Wort, es auf uns anzuwenden. Das ist aber nur eine Sicht der Dinge. Die andere Sicht ist, Gottes Geist hat damals Menschen bewegt und dazu gesorgt, dass dieser Brief in der Bibel steht, damit wir ihn lesen und wir daraus von Gottes Geist inspiriert werden, das Richtige zu tun und zu handeln und zu denken. Gottes Geist, wenn der nicht in diesem Wort wäre, dann könnten wir die Bibel zumachen. Wenn der nicht mit diesem Wort wäre und zu uns reden will, dann könnten wir damit sagen, was ist das? Das ist ja ein bisschen wirklich, also wie die Sprache, wie der Paulus hier spricht, das ist ja jetzt ein bisschen hart. Wir brauchen diese Offenheit zu sagen, Herr, das Wort ist kompliziert, Herr, das Wort macht mir manchmal auch ein bisschen Mühe, bitte, lass mich hören, was du mir sagen willst. Es ist an mich gerichtet. Das ist ganz wichtig. Und wir sind davon abhängig. Und wenn wir in dieser Abhängigkeit nicht stehen, sind wir immer in der Gefahr, daraus auch was Falsches zu machen. Jeder, auch ich. Und darum ist in der Gemeinde immer aufgefordert, auch das, was ein Prediger predigt, an der Schrift zu prüfen und zu gucken. Kann das sein, dass der da irgendwo einen falschen Zungenschlag drin hatte? Kann das sein, dass der irgendwo vielleicht eine Sache in eine falsche Weise betont, die niemanden dient und nicht zu Jesus hinführt? Das muss geprüft werden. Und dann ist noch ein zweiter Teil, was Irrlehre beinhaltet. Irrlehre passiert nicht nur von der Kanzel. Also wenn jemand hier vorne steht und irgendwas aus der Bibel erzählt. Irrlehre passiert ganz viel über etwas wie Menschen, die sich Christen nennen. Die sagen, ich bin Christ, ich glaube der Bibel, ich glaube an Jesus, wie sie leben. Irrlehre also geschieht nicht nur mit Worten. Hier geht es ja um hohle Schwätzer so ein bisschen, also Leute, die ganz schnell und viel geredet haben. Auch das ist ja so ein bisschen mein Problem vielleicht. Und deren Worte aber kein Gewicht hatten. Das vielleicht gar nicht gedeckt war von ihrem Leben. Die haben also Worte gemacht, aber in ihrem Leben haben sie was völlig anderes gelebt. Ich denke, deswegen sagt der Paulus hier, das sind Schwätzer. Die reden was, aber in ihrem Leben siehst du nichts davon, dass sie mit Jesus unterwegs sind. In ihrem Leben siehst du es nicht. Das ist eine Anfrage an unser Leben. Wir können falsch leben. Ich hatte jetzt neulich gelesen, Pestalozzi, ein bekannter Pädagoge, der hat mal gesagt, Erziehung, Vorbild und Liebe und sonst nichts. Also was du den anderen vorlebst, Und die Liebe, das ist Erziehung. Und wir leben, und es ist ganz wichtig, dass Jesus unser Leben prägen möchte. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, die wir vom letzten Mal noch mitnehmen, dass Jesus unseren Charakter, unser Leben, unser, wie wir miteinander umgehen, wie wir anderen Menschen begegnen, prägen möchte, weil wir sonst Falsches lehren. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das hören. Wie kommt es zu Irrlehren, zu falschen Lehraussagen? Oder wie kommen sie zu uns? Und da ist es ja ganz interessant, der Paulus spricht hier von Leuten zu den Kretern. Und er spricht hier von Leuten, die kommen aus diesem jüdischen Hintergrund. Wir hatten hier schon von geredet. In Kreta gab es viele jüdische Gemeinden. Und vielleicht gab es auch aus denen schon Christen, als Paulus hinkam. Und hier kommt er dann und erwähnt hier ein Zitat. Manche gehen davon aus, dass es ein Zitat von Epimenides ist. Die Kreter sind lauter Lügner, faule Bäuche, oder wie hatte ich das gesagt, sagt das Luther. Ne? Die Kreter sind schon immer Lügner, wilde Tiere und faule Bäuche. Epimenides von Knossos, 6. Jahrhundert vor Christus, ein Kreter, soll das gesagt haben. Und der Paulus sagt, das stimmt sogar. Also der sagt hier so ein bisschen was. Was prägt eine Landschaft? Was prägt Menschen? Jetzt könnten wir überlegen, was sind die Deutschen oder was sind die Sachsen, könnte man vielleicht auch sagen. Ne? So ungefähr. Ich weiß nicht, wenn euch das so jemand sagen würde, wäre das vielleicht gar nicht so einfach. Man würde da nicht so einfach mit umgehen können. Aber das, was wir mitbringen, was unser Denken prägt, also Leute werden kommen zum Glauben an Jesus, sagen, ich möchte mit Jesus leben, aber ihr ganzes altes Denken prägt sie. Ihr ganzes altes Denken. Und da möchte schon Gott durch seinen Geist in unser Leben etwas verändern, gestalten. Wir sollen im Anschauen, wie Jesus ist, wie Jesus redet, was Jesus tut, wie Jesus lebt, was Jesus gesagt hat, was sein Wort sagt oder das Evangelium uns sagt, wir sollen uns davon korrigieren lassen. Hier ist ein Merkmal von diesen falschen Lehrern, die lassen sich nicht korrigieren. Die wollen sich nicht unterordnen. Die haben ihre feste Ansicht. Die Übersetzung hier in der Basisbibel ist ein bisschen schwierig oder finde ich nicht so passend. Es gibt unter uns ja viele, die ungehorsam sind. Aufsässige, sagt die Elberfelder. Viele, die sich nicht unterordnen. Viele, die nicht ihren Platz in der Gemeinde finden wollen, sondern die ihren Stiefel machen wollen. Auch so eine Charaktersache wieder vielleicht. Also wenn Jesus in der Gemeinde ist, irgendwo, da wo sein Wort gelehrt wird, gehört wird, verkündigt wird, wo Menschen dieses Wort ernst nehmen, lieb haben, da möchte Jesus uns prägen, unseren Charakter verändern, unsere Werte zeigen, was ist gut, was ist richtig, was ist dienlich dir und deinem Leben. Und da gehört es schon dazu zu sagen, okay, ich brauche, und das habe ich persönlich in der Gemeinde an manchen Stellen gemerkt, ohne dass jemand belehrend auf mich zugekommen ist und mir gesagt hat, so mein lieber Eckhard, jetzt müssen wir aber mal mit dir reden, das ist schon ein bisschen problematisch, wie du so bist. Aber dass mir Gemeindeleben in diesem Gesprächsein, in diesem Erkennen, wie andere auch mit Jesus unterwegs sind oder was sie dir sagen, dass da Korrektur in dein Leben kommt. Dass da Veränderung an dich und dein Leben herantritt, dass dir jemand zeigt, ja, wirklich, ich habe vielleicht auch manchmal schräge Gedanken und schräge Vorstellungen und ich bin befangen in meinem Schema. Ich hänge da drin. Und wir sind eingeladen, das zu verlassen. Wir brauchen das Miteinander. Wir brauchen Gemeinde, die sich an Jesus ausrichtet, am Evangelium, an dem Wort Gottes, die das ernst nimmt und die im Miteinander erlebt, wie Korrektur und Barmherzigkeit auch aussehen. Diese Worte, so hart die sind, ich glaube, so hart die uns erstmal erscheinen. Ich glaube, Ziel von Paulus ist, dass Leute zurechtkommen. Dass die Gemeinde in der Welt sichtbar sein kann als Ort, wo Menschen Rettung finden. Das finde ich wichtig. Also Kultur prägt und die Kultur kommt mit in die Gemeinde. Und wir müssen bei einer Sache aufpassen. Gemeinde ist auf der einen Seite unbedingt in die Welt gestellt, aber sie ist ausgestattet mit etwas, was sie schützt. Das ist das Evangelium, die Lehre von Jesus. Schützt sie, macht sie fest. Aber es kann was reinfallen und da muss man aufpassen und sagen, nee, das muss wieder aus dem Schuh raus. Das gehört da nicht hin. Weil wenn es da bleibt, komme ich nicht weiter oder ich kriege einen lahmen Fuß oder ich kriege eine Entzündung oder sonst was. Und dann muss Gemeinde weise werden zu erkennen und sagen, nee, das soll nicht sein. Und wir müssen in der Gemeinde sagen können, nein, das soll nicht sein. Das ist eine diffizile Sache manchmal, ohne jetzt überheblich zu sein, ohne jetzt sich anderen sozusagen was überzustülpen. Das soll schon mit dem Ziel sein, dass Gemeinde in der Welt stehen kann, leben kann, das Evangelium weitergeben kann. Menschen zur Rettung einladen kann. Und ganz viel hängt daran, wer ist uns Jesus? Behalten wir, dass Jesus nicht nur ein guter Kumpel ist und nicht nur ein lieber, keine Ahnung, eine geistliche, spirituelle Persönlichkeit, die, sehr nachdenkenswerte Lehren und Einstellungen vermittelt hat, so wie eben moralische Dinge, Ehrlichkeit und Gleichberechtigung und Friedlichkeit, friedliches Miteinander, sondern dass er gekommen ist, um Menschen von dem Tod aus dem Leben der Sünde zu retten. Um Menschen in Gottes Ewigkeit zu bringen, weil Menschen ohne Jesus im Gericht Gottes nicht bestehen können und ewig verloren sind. Das ist ein Teil des Evangeliums und wir lassen das manchmal gerne weg. Das ist nicht angenehm. Also durch Jesus bekomme ich Gemeinschaft mit Gott, der mich liebt. Gott liebt mich auch so. Gottes Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft, aber ich kann mich von dieser Liebe, ich kann diese Liebe getrennt werden, wenn ich nicht Gottes Angebot erkenne und wie er diese Liebe in mein Leben kommen soll, wenn ich das nicht annehme. Ich sage, also schon nett, okay, Gott, wenn du mich schon irgendwie magst, ist schon okay, aber ich weiß schon, wie ich leben will. Ich gehe schon so meinen Weg. Ich habe da schon so meine Vorstellung. Dann komme ich nicht in Gottes Ewigkeit. Wenn ich aber sehe, aus dem Evangelium sehe, Mensch, in meinem Leben gibt es Dinge, die passen nicht. Das passt nicht zu Gott. Oder ich brauche Hilfe, ich brauche Vergebung. Ich brauche Wiederherstellung. Und mich dann zu Jesus wende und sage, Jesus, bitte präge mein Leben. Bitte mach in meinem Leben etwas neu. Ich will mit dir leben. Du sollst der Herr sein. Das ist schon ganz wichtig. Also damals waren Leute aus einem jüdischen Hintergrund, die hatten so ein bestimmtes Ideal. So bestimmte Vorstellungen. Die haben die mit in diese Gemeinden reingetragen. Sogar steht hier sogar auch so eine Sache, wo Irrlehren oft, sage ich mal, aktiv werden, die sind gar nicht so offen. Die gehen gar nicht offen in Gespräch, in eine Diskussion, mit der Bereitschaft, auch über etwas mal aussprechen zu können und sich auch gegenseitig wieder hinterfragen zu lassen. Die gehen so hinten rum. Die gehen so in die Häuser so rein und sagen, komm her, ich will euch ein ganz Wichtiges sagen. Das müsst ihr beachten. Hier ist jetzt von jüdischen Fabeln die Rede gewesen, bei Luther oder irgendwelche Geschichten, die man sich erzählt hat, jüdische Geschichten, erfundene Geschichten. Wir wissen halt gar nicht so richtig, was das ist. Aber die kommen aus einem jüdischen Hintergrund, die sind irgendwie christlich geworden und die wollen jetzt Anerkennung. Vielleicht sogar, damals waren ja Prediger unterwegs und haben von den Leuten auch, wurden unterhalten. Sie wurden, kriegten Finanzierung. Sie wollen etwas haben. Ihnen geht es nicht um Jesus selber, ihnen geht es um sich selber. Ihnen geht es um Beachtung. Ihnen geht es um Dinge, die sie ganz, ganz wichtig, über Jesus stellen. Das haben wir auch gelesen. Und es gibt so zwei Dinge, die, wo Irrlehre, sage ich mal, hat so zwei Möglichkeiten. Du kannst das, was Jesus ist, du kannst da ein bisschen was dazu dichten, da muss noch was dazu oder was davon wegnehmen. Wegnehmen würde ich halt sagen, ja, Jesus war halt ein guter Mensch. Jesus war halt irgendwie ein idealer Mensch. Jesus hatte gute Ideen und Gedanken über den Menschen, das akzeptiere ich. Aber dass er von Gott kommt, dass er Gott selber ist, dass er in göttlicher Autorität ist oder dass er wirklich für meine Sünden gestorben ist, das kann nicht sein. Habe ich was weggenommen. Man kann auch sagen, ja, Jesus, klar, Jesus ist gekommen und gestorben, aber du brauchst da doch noch ein paar Dinge. Du müsstest noch so eine besondere geistliche Weihe haben. Und hier geht es anscheinend um sehr viele Sachen, die was mit Reinheit zu tun haben. Im jüdischen Kontext war das ja wichtig. Wie ist man sozusagen, wie kann man Gott begegnen? Da musste bestimmte Vorbereitungen getroffen werden, um dass das möglich war. Wie kann man mit Gott in Gemeinschaft sein? Da mussten bestimmte Wege gegangen werden. Dann war das möglich, sonst war das nicht möglich. Und der Paulus sagt hier, dem Reinen ist alles rein. Und er geht hier auf ein Wort, was Jesus mal selber gesagt hat, darauf weist er hin und sagt, wenn ein Mensch Jesus in sein Herz aufnimmt, Jesus in die Mitte seines Lebens sein lässt, wenn ein Mensch Jesus den Herr in seinem Leben sein lässt, wenn das Herz stimmt, die Beziehung zu Gott in Jesus richtig ist, dann ist der Rest keine Frage. Dann wird aus diesem Leben etwas heraustreten, herauskommen, was gut ist. Aber wenn das in der Mitte nicht stimmt, wenn das Gewissen da nicht klar ist, ich stehe mit Jesus nicht klar, ich weiß nicht, ja, irgendwie finde ich Jesus schon nicht schlecht, aber so, dass er mein Herr ist und dass er über mein Leben bestimmt, dann kannst du machen, was du willst. Es wird nicht zum Guten sein. Also für das Reich Gottes zum Guten, für das Ausbreiten des Evangeliums, dafür, dass Menschen gerettet werden. Das wird dafür nichts bringen, nichts beitragen. Also Paulus kommt deswegen so und sagt das der Gemeinde, Leute, das Entscheidende ist, dass ihr wirklich mit Jesus verbunden lebt. Dass ihr ganz in Jesus seid. Dass Jesus ganz in euch Raum hat. Das ist das Entscheidende. Und darum geht es dem Paulus. Sein letztes Ziel ist, dass Menschen gesund werden im Glauben. Heil werden im Glauben. Und ich finde das sehr spannend, dass man in der Gemeinde leben kann, dass man gewisserweise einen Glauben haben kann und darin krank sein kann. Dass man irgendwo, sag ich mal, nicht Jesus gestattet hat, dass er mein Leben erfüllen kann, dass er mein Leben ist. Und dann kommen andere Dinge, Geschichtchen, irgendwelche Dinge, die wir machen müssen, damit wir als Christen auch wirklich, sag ich mal, irgendwie vor Gott gut sind oder so. Also versteht das bitte nicht falsch, denn Paulus hat ein ganz großes Anliegen. Der will, dass im Leben eines Christen was sichtbar wird, dass sichtbar wird, hier ist Gott, hier regiert Gott. Dass aus dem Tun eines Christen was sichtbar wird, das ist sein ganz großes Anliegen, dass das so ist. Es geht nicht darum, dass ich innerlich für mich Christ bin und ich und der Herr Jesus und ich fühle mich irgendwie so ganz schön und nett ist es mit Jesus, aber es kommt nichts bei raus. Das hat er ja hier angekreidet bei den Irrlehrern. Das hat er ja angekreidet. Die reden, die reden, die reden, aber aus ihrem Leben sehe ich nichts. Ich sehe nicht, wo ist Jesus. Ich sehe nicht, dass Jesus in ihrem Leben eine Rolle spielt. Ich sehe es nicht. Aber der Paulus sagt ganz entschieden, nicht, was ich außen produziere, nicht, was ich irgendwo, keine Ahnung, alles zu Wegen bringen muss, das führt mich in die Gemeinschaft mit Jesus hinein. Es fängt hier drinnen an. Es fängt bei mir an. Es fängt da an, ob ich Jesus erlaube, Herr in meinem Leben zu sein. Dann kann Gutes daraus werden. Und ich denke, das ist so ein bisschen der Grundton. Dann ist eine gute Lehre auch da. Wir brauchen also diese Lehre, dass unser Leben von innen her kommt, Jesus lieb zu haben. Wir brauchen eine gute Lehre, dass wir ganz mit Jesus unterwegs sind, dass wir sein Wort ernst nehmen und dass wir erkennen, wo sind Dinge, die letztendlich in unserem Schuh drücken und die uns nicht weiterbringen, weil die werden zu Komplikationen führen, dass wir uns auch von Dingen trennen. Das gilt manchmal auch in der Gemeinde. Da muss man manchmal auch vielleicht Gespräche führen und den Mut haben und sagen, so wollen wir es nicht, auch in Liebe. Also Paulus spricht jetzt hier nicht sehr liebevoll, ne, mit dem Maulstopfen, sage ich mal. Aber vielleicht, weil er innerlich so ein bisschen aufgebürstet ist und er ist ein Mensch. Er redet vielleicht auch als Mensch. Und da kann man sehr aufgekratzt sein. Also so habe ich das jedenfalls verstanden. Es gibt Irritationen, aber wir sind aufgefordert zu prüfen und zu sagen, was gehört in unser Schuh, sage ich mal, und was nicht. Was muss raus? Wir werden, wenn wir unterwegs sind, mit Jesus immer wieder solche Situationen haben, wo es irgendwo, sage ich mal, Steinchen uns nicht nur vor die Füße geworfen werden, sondern auch in den Schuh kommen. Aber wir müssen sie ausräumen. Amen. Herr Jesus, wir möchten gerne, dass auch unser Leben eine klare Sprache hat, wer du bist. Bitte lass uns auch ehrlich werden mit den Dingen, die wir in unserem Leben vielleicht auch feststellen, die da gar nicht hinpassen. Bitte lass uns da ehrlich in die Gemeinschaft kommen und in die Gemeinschaft gehen und auch vielleicht einander bekennen, wo wir Vergebung und Hilfe und Heil brauchen. Bitte hilf, dass wir uns nicht so in unserem eigenen Gedanken verstricken. Wir sind sehr schnell mit unseren eigenen Gedanken auch befangen. Danke, dass du uns Brüder und Schwestern gibst. Danke, dass du uns dein Wort gibst. Danke, dass du uns deinen Geist gibst und dass du uns darin leiten willst und dass du darin auch in unserem Leben etwas hineinlegst, was nach außen zeigt, dass du da bist. Und wir wünschen uns das, dass das auch sichtbar wird. Ich bitte das für mich, ich bitte das für uns in der Gemeinde. Und ich bitte dich um Weisheit, mit Menschen umzugehen, die vielleicht in irgendeiner Form ja vielleicht etwas Schwieriges hineintragen. Dein Auftrag ist, dass wir sie zurückführen zu diesem vertrauensvollen Glauben mit dir, dass wir helfen, dass so Dinge, die uns irre machen, aus unserem Leben rauskommen. Hilf uns und bewahre uns. Danke, dass du gnädig bist. Amen.